Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo sagte, das Wassermanagement ein Arbeitsschwerpunkt sein müsse. Die Regierung strebt an, dass das Voreinstellung ulangi. Die Regierung strebt an, dass das Voreinstellungsprogramm in diesem Jahr von 1.148 Millionen Teilnehmern besucht wird. Der koordinierende Minister Luhut strebt die Entwicklung der Insel Samosir zu einem erstklassigen Touristenziel an. Prabowo zu den Prognosen für die Beziehungen zwischen Indonesien und Australien. Es gibt keine Überraschungen. Indonesien gibt vor dem Internationalen Gerichtshof eine mündliche Erklärung zur Unterstützung Palästinas ab. Muldoko schlug vor, Indonesien zu einem Ausbildungszentrum für junge Landwirte im asiatisch-pazifischen Raum zu machen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat am Freitag, dem 23. Februar, den Lolak Staudam im Bezirk Bolang, Mangondo, Nord-Sulawesi eingeweiht. Zitiert von Antara sagte Präsident Jokowi bei der Einweihung des Staudamms, dass Wassermanagement ein Arbeitsschwerpunkt sein müsse. Seiner Meinung nach werden Wasser- und Energiefragen in Zukunft zu einem großen Problem, wenn sie nicht jetzt vorbereitet werden. Der Präsident sagte, dass Indonesien rund 4.400 Flüsse habe, aber nur 292 Flüsse hätten. Staudämme. Der Präsident verglich dies dann mit China, wo es bis zu 98.000 Staudämme gibt, und Südkorea, wo es etwa 20.000 Staudämme gibt. Präsident Joko Widodo erklärte, dass der Lolak Staudamm 16 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen könne, womit etwa 2.200 Hektar Reisfelder bewässert werden könnte. Der Lolak Damm kann die Gemeinde Bolang, Mangondo mit Rohwasser versorgen, was Überschwemmungen bis zu 29% reduziert und für ein Mini-Wasserkraftwerk genutzt werden kann. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto sagte, das Voreinstellungsprogramm sei darauf ausgerichtet, in diesem Jahr 1.148 Millionen Teilnehmern die Schulungen anzubieten. Am 23. Februar 2024 wurde eine neue Welle von Voreinstellungsempfängern eröffnet, nämlich Batch 63 mit einem Ziel von 1.148 Millionen Teilnehmern im Laufe des Jahres 2024. Erlangga Hartarto erklärte am Freitag, dem 23. Februar in Jakarta, dass diese Quote schrittweise umgesetzt werde. Seiner Meinung nach muss das Voreinstellungsprogramm auch in diesem Jahr erneut umgesetzt werden, da es sich für die Menschen als vorteilhaft erwiesen hat, ihre Fähigkeiten zu verbessern und einen Arbeitsplatz zu finden. Erlangga erklärte, dass die endgültige Studie von ADB gezeigt habe, dass die Auswirkung der Teilnahme am Pre-Employment Card Programm auf die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten 95% erreicht habe. Er fuhr fort, dass die Umsetzung des Voreinstellungsprogrammes in diesem Jahr ausgeweitet wird, damit sie mehr Gemeinden in abgelegenen und benachteiligten Gebieten erreichen und die Einbindung von Ausbildungseinrichtungen in mehr Bezirken und Städten fördern kann. Der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, zielt darauf ab, die Insel Samosir in Nord-Sumatra zu einem der Premium-Reiseziele Indonesiens zu machen. Luhut Panjaitan erklärte am Freitag, dem 23. Februar in Jakarta, dass der Tobase erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Infrastruktur und Touristenziele erfahren habe. Daher muss es mit der Nachfragesteigerung in Einklang gebracht werden, um die Schaffung eines Qualitätstourismus zu gewährleisten. Diese Aussage machte er virtuell bei der Einweihung des Mariana Resort and Convention Wunderschönes Land voller Himmelsstücke auf der Insel Samosir am Freitagabend. Luhut fuhr außerdem fort, dass die Entwicklung der Insel Samosir zu einem erstklassigen Touristenziel durch zwei strategische Schritte erreicht werden könne. Der erste Schritt sind Investitionen, während der zweite Schritt die Aktivierung verschiedener internationaler Veranstaltungen erfordert. Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto glaubt, dass es in Zukunft keine Überraschungen für die Beziehungen zwischen Indonesien und Australien geben wird. Prabowo erklärte, dass die indonesische Regierung weiterhin gute Beziehungen zu allen Ländern unterhält, insbesondere zu den Nachbarländern, einschließlich Australien. Diese Überzeugung äußerte Prabowo Subianto, als er in einer Pressekonferenz nach dem Treffen zwischen Prabowo und dem australischen Vizepremierminister Richard Marles am Freitag, dem 23. Februar, im Büro des indonesischen Verteidigungsministeriums in Jakarta nach seiner Meinung zu neuen Ideen bezüglich der Beziehungen zwischen Indonesien und Australien gefragt wurde. Prabowo betonte, dass es trotz der Geschichte Höhen und Tiefen in den Beziehungen zwischen Indonesien und Australien gegeben habe. Generell seien die Beziehungen zwischen den beiden Ländern recht gut. Laut Prabowo betrachtet Indonesien Australien immer als Freund. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi gab die mündliche Erklärung Indonesiens zur Unterstützung der Recht Fatwa des Internationalen Gerichtshofs zu den rechtlichen Konsequenzen der illegalen Besetzung Palästinas durch Israel ab. In einer mündlichen Erklärung am Freitag, dem 23. Februar in Den Haag, erläuterte Außenministerin Retno verschiedene Argumente als Input und zur Stärkung der Erteilung einer Rechtsfatwa durch den Internationalen Gerichtshof. In einer Erklärung, die nach der mündlichen Erklärung abgegeben wurde, erklärte Außenministerin Retno Marsudi, dass die mündliche Erklärung Indonesiens zwei Hauptaspekte enthielt. Aus gerichtlicher Sicht betonte Außenministerin Retno zunächst, dass der internationale Gerichtshof befugt sei, rechtliche Fatwas zu erlassen. Zweitens betonte Außenministerin Retno inhaltlich, dass verschiedene israelische Maßnahmen im Widerspruch zum Völkerrecht stünden und erläuterte die rechtlichen Konsequenzen. Außenministerin Retno Marsudi betonte, dass kein Land über dem Gesetz stehe. Sie forderte die internationale Gemeinschaft außerdem auf, Israel nicht zu erlauben, seine illegalen Aktionen fortzusetzen. Sie betonte auch, dass die Welt und die internationale Gemeinschaft große Hoffnungen in den internationalen Gerichtshof setzen. Der Chef des Präsidentschaftsstabs Muldoko schlug der Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO vor, Indonesien zu einem Ausbildungszentrum für junge Landwirte im asiatisch-pazifischen Raum zu machen. Dies teilte Muldoko am Freitag, dem 23. Februar, während eines bilateralen Treffens mit dem stellvertretenden Generaldirektor und FAO-Regionalvertreter für den asiatisch-pazifischen Raum, Jong Jin Kim, in Colombo, Sri Lanka, mit. Muldoko erklärte in seiner Pressemitteilung vom Freitag, dass Indonesien bereit sei, mit Unterstützung der FAO und anderer verwandter Institutionen die Entwicklung eines Forschungszentrums zu initiieren. Dies wird ein Ort zum Erfahrungs- und Wissenaustausch sein, der von den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum genutzt werden kann. Muldoko stellte drei strategische Ideen zur Stärkung der Ernährungssicherheit im asiatisch-pazifischen Raum vor, und zwar die Förderung der Regeneration der Landwirte durch Schulungszentren, den Aufbau intelligenter Landwirtschaft sowie die Stärkung der Forschung und Innovation in der tropischen Landwirtschaft. Muldoko betonte, dass die Einrichtung eines Laborzentrums für die Regeneration von Landwirten ein Teil der Umgestaltung des Agrar- und Ernährungssystems sei. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Lebih Ciherer, Sie hören in das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen, vorgelesen von Amar Adri. Die erste Information kommt aus dem Bezirk West Aceh in der Provinz Aceh. Die Bezirksregierung von West Aceh feierte den 125. Jahrestag. Die Bezirksregierung von West Aceh feierte den 125. Jahrestag des Märtyrertods des Nationalheldens Teku Umar Johann Pahlawan mit einer 58 Kilometer langen Wanderaktivität. Der amtierende Bezirksleiter von West Aceh, Mahdi Effendi, sagte am Mittwoch in Mulaboh, die Reise sei nicht nur eine politische Reise, sondern auch eine Hommage und eine erneute Auseinandersetzung mit Teku Umars Kampf, der zur Befreiung der indonesischen Nation beigetragen habe. Er sagte, der Weg beginne am Strand Batu Putih in Mulabo und führe dann über den Bezirk West Aceh zu den Mügebergen im Unterbezirk Waton Roye. In diesen Bergen ist Indonesiens Nationalheld begraben. Mahdi Effendi hofft, dass diese Gedenkfeier ein Anstoß zum Nachdenken für alle Kreise sein kann, um den Kampf von Tengku Umar für die Unabhängigkeit der indonesischen Nation weiterhin zu würdigen und fortzusetzen. Laut dem Bezirksleiter von West Aceh, Mahdi Effendi, ist Tengku Umar als Nationalheld bekannt, der beharrlich gegen die niederländischen Kolonialherren kämpfte und für die Unabhängigkeit Indonesiens kämpfte. Tengku Umar hinterließ nicht nur politische Spuren des Krieges, sondern auch Werte wie Mut, Entschlossenheit und Kampfgeist, die zum Vorbild für das gesamte indonesische Volk wurden. Die nächste Information kommt aus Yogyakarta. Der Dozent von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften an der Staatlichen Universität Gajah Mada, Iswandi, entwickelte eine Radarsignalmodellierung zur Erkennung und Verfolgung von Schiffen mit Hilfe des Hochfrequenz-Oberflächenwellenradars oder HFSWA. In einer offiziellen Erklärung von UGM sagte Iswandi, dass HFSWA eine geeignete Technologie zur Überwachung von Meeresgebieten sei, da es eine breite Abdeckung bis zu den Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszone habe und sofort in Echtzeit arbeiten könne. Neben der Entwicklung einer Methode zur Modellierung von Radarsignalen formuliert Iswandi auch eine Methode zum Testen von Schiffsverfolgungsalgorithmen auf dem HFSWR für Schiffe mit höherer Manövrierfähigkeit. Bei der Formulierung der Methode stellte Iswandi fest, dass das Problem bei der Implementierung von HFSWR zur Überwachung von Schiffen darin bestand, dass die räumliche und zeitliche Auslösung relativ gering war, was es schwierig machte, die Schiffe mit höherer Manövrierfähigkeit zu verfolgen. Aus diesem Grund seien seiner Meinung nach die Werkzeuge und Methoden erforderlich, um hochmanövrierfähige Schiffsverfolgungsalgorithmen zu testen und die Genauigkeit zu erhöhen. Die letzte Information kommt aus dem Bezirk Sukabumi in der Provinz West Java. Um das Bewusstsein für die sprachliche und kulturelle Vielfalt zu schärfen, feierte der Bezirksleiter von Sukabumi, Marwan Hamami, den Welttag der Muttersprache, indem er sich mit Schülern, Lehrern und regionalen Führungskräften im Bezirk Cikembar traf. Bei der Feier zum Tag der Muttersprache, die am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, stattfand, trugen sie typisch sundanesische Kleidung. Der Bezirksleiter von Sukabumi, Marwan Hamami, sagte, die Gedenkfeier zum Welttag der Muttersprache zähle darauf ab, das Bewusstsein für die sprachliche und kulturelle Vielfalt zu schärfen. Darüber hinaus kann der Welttag der Muttersprache der erste Schritt zur Förderung von Einheit, Vielfalt und Völkerverständigung durch Mehrsprachigkeit und Multikulturalität sein. In Westjava, insbesondere in Sukabumi, ist Sundanesisch die Muttersprache. In diesem Bereich ist Sundanesisch die Sprache, die verstanden und gesprochen wird und zum ersten Mal von jemandem gesprochen wird, um zu kommunizieren. Daher wird der Welttag der Muttersprache mit verschiedenen Aufführungen rund um die sundanesische Kultur gefeiert, darunter Tänze und Märchen. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 24. Februar. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 24. Februar 1920, an dem die Nazi-Partei Deutschland ins Leben gerufen wurde. Die Nationalsozialistische Partei Deutschlands oder bekannter als Nazi-Deutschland ist eine politische Partei, die in Deutschland existierte und ihren Sitz in München hatte. Zuvor heißt diese Partei Deutschland Arbeitspartei und ihr Name wurde am 24. Februar 1920 geändert, nachdem Adolf Hitler die Führung dieser Partei übernommen hatte. Das offizielle Symbol von Nazi ist Hakenkreuz. Wir kommen jetzt zum 24. Februar 1981, an dem der Buckingham Palace die Verlobung von Prinz Charles mit Lady Diana Spencer ankündigte. Der Buckingham Palace gab offiziell die Verlobung von Prinz Charles mit Lady Diana Spencer am 24. Februar 1981 bekannt. Das erste Treffen von Prinz Charles und Lady Diana Spencer fand im November 1977 statt, als Diana 16 Jahre alt war. 4 Jahre nach ihrem ersten Treffen verlobten sich Diana und Charles. 5 Monate nach der Verlobung hat Prinz Charles Lady Diana Spencer geheiratet. Sie bekamen 2 Söhne, William, der 1982 geboren wurde, und Harry, der 2 Jahre später geboren wurde. Wir beenden das heutige Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar 2022. Der russische Einmarsch in die Ukraine begann am 24. Februar 2022, obwohl er zuerst als spezielle Militäroperation zur Demilitarisierung von russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet wurde. Der Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine ist den Betritt von der Ukraine zur NATO zu verhindern sowie die russische ethnische Zersetzung. Dieses Ereignis gilt als einer der Kriege in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotz der Kritik von vielen Seiten bekam Russland jedoch die Unterstützung von einigen Ländern. Außerdem wurde Russland auch mit Sanktionen belegt, insbesondere von Ländern der Europäischen Union. Ruslan lancir te Luftangriffe mit seiner Rakete, die mit der massiven Invasion in mehrere Regionen von der Ukraine gefolgt wurde, einschließlich der Hauptstadt Kiew. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien Finanzministerin enthüllt die Bedeutung der Beziehungen Indonesien zu den nordischen Ländern. Vorgelesen von Baharudin Yazid. Indonesien Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sagte, dass die Beziehungen Indonesien zu den nordischen Ländern von mehr als 70 Jahren anstandenden seien. Sri Mulyani sagte am Freitag, dem 23. Februar, auf der Website des Finanzministeriums, dass die guten Beziehungen weitreichende Auswirkungen auf andere Länder der Welt hatten. Sie erklärte auch, dass gute Beziehungen zu Ländern in Nordeuropa und im Nordatlantik sehr wichtig seien, um das weltweit größte globale Problem, nämlich den Klimawandel, zu bewältigen. Sri Mulyani erläuterte auch die diplomatischen Beziehungen Indonesien zu Schweden, zu denen auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit an verschiedenen Fronten im Jahr 2023 gehörte. Mit Dänemark hat Indonesien im Jahr 2023 eine Zusammenarbeit im Bereich Lebensmittel- und Abfallmanagement unterzeichnet. In diesem Jahr wurde auch die Zusammenarbeit im maritimen Bereich mit Dänemark ratifiziert. Laut Sri Mulyani ist auch die Unterstützung Dänemark für Indonesien Initiative zur Energiewende sehr positiv. Unterdessen hat Indonesien mit Finnland ein Treffen zum Thema Smart Energy abgehalten. Darüber hinaus ist Indonesien zusammen mit dem finnischen Finanzminister Co-Vorsitzender der Koalition der Finanzminister für den Klimawandel. Unterdessen hat Indonesien mit Norwegen ein gemeinsames Engagement für die Just Energy Transition Partnership. Darüber hinaus hat die Agentur für die Verwaltung und Umweltfonds mit der Unterstützung von Norwegen das Forest und Land Use oder FOLU vorbereitet, um Indonesien Vision zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung und Landdegradation zu erfüllen. Zu diesem Thema sagte Sri Mulyani, dass die diplomatischen Beziehungen ein guter Ausdruck der Rolle Indonesiens in der globalen Gesellschaft seien. Sie brachte auch zum Ausdruck, dass diese Beziehungen nicht nur auf Regierung- und Unternehmensebene, sondern auch in kulturellen und menschlichen Beziehungen bestehe. Sie hofft, dass die gute Zusammenarbeit mit den nordischen Ländern über Generationen hinweg bestehen bleibt. Das war unser Indonesien.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau aku ya ku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun
pun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die indonesischen Lernenden haben den Namen der indonesischen Nation in der globalen Ebene berühmt gemacht. Die Schüler von der Islamischen Oberschule in Jakarta erwarben einen guten Ruf für Indonesien, nachdem sie mit anderen Schülern aus den europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten, den asiatischen Ländern und Nahen Osten konkurriert hatten. Dem Forschungsteam der Islamischen Staatsoberschule MANVIA Jakarta ist es gelungen, die Goldmedaille beim Forschungswettbewerb ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair ISEF 2024 zu erlangen, der online und vor Ort vom 2. bis 5. Februar 2024 abgehalten wurde. Zum Forschungsteam gehören Alivia Kaisha, 12 IPA 1 als Teamleiterin, Afra Livia Cahya Nadira, 12 IPA 1, Eza Azkia Sani, 12 IPA 5, Rifeli Azkia Lukman, Elfir, und Nadia Pintenata, Zendraizen. Auf dieser Forschung haben sie die Bananenschalen erforscht, um die Boraxgehalt im Nahrungsmittel herauszufinden. Liebe Zuhörer, das Forschungsteam, das aus 5 Schülerinnen besteht, führte eine Forschung für 3 Wochen in der Schule MANVIA Jakarta durch. Sie wurden von Nugroho Wahyu Sumartono als Betreuungslehrer begleitet. Die Teamleiterin von MANVIA, Alivia Kaisha, erklärte, dass die Bananenschalen mehrere organische Verbindungen enthalten, die zu Kohlenquantenpunkt verwandelt werden können. Der Kohlenquantenpunkt ist ein kohlenstoffhaltiges und giftiges Nanomaterial, das fluoreszierend mit anderer Farbe je nach gebundenen Stoffen ist, wenn es mit dem UV-Licht beleuchtet wird. Mit diesem Verhalten kann der Kohlenquantenpunkt als Alternative verwendet werden, um Borax im Nahrungsmittel zu identifizieren. Alivia sagte dazu weiter, die Bananenschalen würden ausgewählt, da dieser Abfall sehr viel ist. Deswegen drückte sie ihre Hoffnung aus, dass ihr Forschungsergebnis genutzt werden kann, um den Schalenabfall vorteilhaft anzuwenden. Das Team hat angeschlossen, dass Borax ein gefährlicher Stoff für den Körper ist. Außerdem ist die Verteilung des Borax beinhaltenden Nahrungsmittels sehr viel und wird nicht von allen anerkannt. Liebe Zuhörer, der Wettbewerb ICEF wurde von der Vereinigung Junger Indonesischer Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit der Technikfakultät der Universität Diponegoro, Semarang, organisiert. Die diesjährige Durchführung von ICEF fand online und vor Ort vom 2. bis 5. Februar 2024 statt. An dem Wettbewerb ICEF 2024 nahmen 447 Teams aus 17 Ländern teil, darunter der Vereinigten Arabischen Emiraten, Kasachstan, Rumänien, dem Iran, Griechenland, der Türkei, Mazedonien, Portugal, den Vereinigten Staaten, Südkorea, China, Thailand, Singapur, Hongkong, den Philippinen, Malaysia und Indonesien. Diese 152 Teams beteiligten sich an diesem Wettbewerb, der vor Ort im Campus Diponegoro sich befand. Darüber hinaus nahmen 295 andere Teams online daran teil. Die ICEF-Teilnehmer bestanden aus Schülern und Schülerinnen der Mittel- und Oberschulen, der Fachoberschulen, SMK und Studenten. Das war dies und das.
janji, jadi manis, jadi saksi bahagia untuk selamanya.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kronjong-Lied. Heute spielen wir für Sie ein Lied mit dem Titel Pergilah Adinda, gesungen von Pandika Karmajaya. Dieses Lied ist ein Werk von Roni Gibran Budiman und wurde von der Rockband Element populär gemacht. Pergilah Adinda oder auf Deutsch Geh, meine Geliebte, ist eines Hauptlieder aus dem Musikalbum Kupersembahkan Nirvana, das 2001 erschien. Das Lied handelt von einem Mann, der bereit ist, seine Geliebte loszulassen, damit sie einem anderen Liebesglück nachgehen kann. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Pergilah Adinda von Pandika Kamajaya. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku, karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu, dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Pergilah Adinda, raihlah cintamu, dan ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau di sana tiada.
Terhapus
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Akhirnya aku temui